Zu sehen. Kleiner Hinweis noch einmal für die 21 Tage Fasten und Gebet, wenn ihr keine Ahnung habt von Fasten und was das bedeutet und wie das aussieht und euch mit dem Thema Fasten auseinandersetzen wollt, geht auf unsere Homepage, auf die Rubrik 21 Tage und da haben wir einiges an Ressourcen reingepackt, wie kann man fasten, was bedeutet Fasten, dass ihr euch da einfach nochmal schlau macht und damit einsteigt und wisst, was ihr da tut. Super, wir sind in den Januar gestartet mit der Predigtserie Ich bin entschieden, weil das neue Jahr oft ein Zeitpunkt ist, an dem Menschen Entscheidungen oder gute Vorsätze treffen, um ihr Leben zum Besseren zu verändern. Irgendwie hat der Jahreswechsel etwas an sich, dass Leute den Eindruck gibt, sie haben die Möglichkeit für einen Neustart. Und ich möchte euch gute Nachrichten geben. Gott gibt uns jeden Morgen einen Neustart. Du musst nicht bis Silvester warten, um einen Neustart zu bekommen, sondern seine Gnade ist jeden Morgen neu. Gott liebt uns. Gott liebt es, uns zu vergeben, unsere Schuld wegzunehmen. Aber irgendwie kickt uns dieser Jahreswechsel so sehr, dass wir motiviert sind, Dinge in unserem Leben zu verändern, Dinge anzugehen. Die meisten von uns treffen also Entscheidungen zum Start eines neuen Jahres, aber überraschenderweise mit mäßigem Erfolg. Untersuchungen haben herausgefunden, dass 39% aller Deutschen nach einem Monat schon ihre Vorsätze wieder gebrochen haben. Bis zum Valentinstag sind es 80%. Das sind eigentlich schreckliche Nachrichten, dass wir so schlecht da drin sind, gute Vorsätze in unserem Leben umzusetzen. Aber das zeigt uns eigentlich auch, dass Gott sich nicht gute Vorsätze von uns wünscht, sondern eigentlich uns eine Erneuerung in uns schenken möchte. Gute Vorsätze sind oft extrinsisch, aber Erneuerung ist intrinsisch. Jemand hat mal einmal das Folgende gesagt: Wir wollen nicht unsere Gewohnheiten verändern, sondern nur, dass sie unsere Umstände verändern. Das heißt, wir wollen gesünder werden, aber wir wollen nicht aufhören, viermal die Woche zu McDonald's zu gehen. Wir wollen, dass sich unsere Umstände verändern, aber wir sind nicht bereit, oft unsere Gewohnheiten zu verändern. Also wenn du hier bist und frustriert bist, dass dein Leben sich irgendwie nicht verändert, dann ist diese Predigt genau für dich. Und ganz ehrlich, ich glaube, wir alle, jeder Einzelne von uns hat Bereiche in seinem Leben, von denen wir wissen, wenn wir bessere Entscheidungen treffen würden, würde es unserem Leben gut tun. Und ich glaube, dass diese Entscheidungen geistlicher Natur sind, denn wir sind nicht einfach nur natürliche Wesen, die sonntags ab und zu eine geistliche Erfahrung haben. Ich glaube, wir sind geistliche Wesen nach dem Ebenbild Gottes geschaffen, die gerade nur eine temporäre, natürliche Erfahrung haben. Du bist Gott ähnlicher, als du denkst. Daher glaube ich, dass viele Lösungen zu den Herausforderungen unseres Lebens darin liegen, wie du Gott nachfolgst und wie du deinen Glauben lebst. Aber wir können keine Fortschritte machen ohne gute Entscheidungen. Und ich möchte euch zum Start des Jahres mit guten Entscheidungen helfen, ganz besonders mit dieser Predigtserie. Ich habe mir vorgenommen, jeden Sonntag euch zu ermutigen, gute Entscheidungen für euer Leben zu treffen, um an einen Punkt zu kommen, wo ihr vielleicht noch nicht wart und euch auch herauszufordern. Denn meine Überzeugung ist, dass Gott mehr für jeden Einzelnen von uns geplant hat. Und ich möchte dir das mehr zeigen, was Gott für dein Leben geplant hat. Aber dafür müssen wir Entscheidungen treffen. Deswegen sage ich auch manchmal zum Spaß, dass ich kein Pastor bin. Eigentlich bin ich nur Reiseführer, um euch die Dinge zu zeigen, die ihr vielleicht noch nicht gesehen habt. Wenn ihr irgendwo in eine neue Stadt geht, eine Stadttour macht und noch nie da wart, dann braucht ihr einen Tourguide, der euch zeigt, hey, hier ist das. Und wenn du dahin gehst, wirst du das erleben. Und genauso sehe ich mich auch, dass ich euch einfach helfen möchte, Dinge zu sehen, die Gott für dein Leben geplant hat, die du mit Gott entdecken kannst. Vor 2 Wochen ging es darum, die Entscheidung zu treffen, was es wirklich bedeutet, Jesus Christus nachzufolgen. Dass Christsein mehr bedeutet, als nur ab und zu in die Kirche zu gehen. Jesus nimmt unsere Nachfolge total ernst. Daher haben wir uns angeschaut, was für verschiedene Ebenen es im Glauben gibt, durch die er die Leute damals geführt hat, Jesus. Und zwar gab es die Menge, die einfach nur gekommen sind, um ihre Bedürfnisse befriedigt zu bekommen. Jesus, wir haben Hunger, gut, Speisung der 5000. Aber dann geht es, der nächste Schritt ist Familie, Teil der Familie Gottes zu werden. Dann geht es darum, Jüngerschaft, Jesus nachzufolgen und dann hin zur Mitarbeit im Reich Gottes, dass ich das, was ich bekommen habe, dass ich einsetze und zum Segen werde für andere. Und heute geht es um eine auch ganz, ganz wichtige Entscheidung, und zwar die Entscheidung, ich bin entschieden, in Freiheit zu leben. Ich bin entschieden, in Freiheit zu leben, wirkliche Freiheit zu erleben, weil wir müde sind von der Sünde und den schlechten Angewohnheiten, die irgendwie an uns kleben, von denen wir ständig um Vergebung bitten oder von den Dingen, von denen wir wissen, dass sie uns nicht gut tun, aber mittlerweile prägen sie unser Leben und werden Teil unserer Identität und wir verlieren so viel Lebensqualität. Aber nach außen spielen wir weiter das Spiel und tun so, als ob alles in Ordnung ist, aber irgendwie ist es das doch nicht. Denn du weißt, wenn diese eine Sache nicht in deinem Leben wäre, dann wäre dein Leben so viel besser. Und du hast bestimmt schon mehr als einmal versucht, sich damit auseinanderzusetzen und frei davon zu werden. Aber irgendwie scheint es nicht zu klappen. Und mittlerweile bist du an dem Punkt, dass du sagst, ich glaube, ich werde diese Sache niemals loswerden. Ich muss halt irgendwie damit leben. Und wenn du das denkst, möchte ich dir eine Sache sagen. Ich glaube, das ist eine Lüge aus der tiefsten Hölle. Der Feind versucht, dich anzulügen. Du kannst in Freiheit leben. Das ist möglich. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, um euch so ein bisschen den Punkt zu verdeutlichen. Und zwar war ich vor einigen Jahren, bin ich zu Freunden nach Australien geflogen. Und ich habe mir überlegt, okay, es ist ein ziemlich weiter Flug, aber auch ein ziemlich teurer Flug. Also nehme ich irgendwie eine günstige Verbindung und versuche. Und günstige Verbindung heißt immer mehr umsteigen. Ja? Also war es, ich glaube, zwei oder dreimal musste ich umsteigen. Und dann bin ich in Australien angekommen. Einige kennen die Geschichte vielleicht schon. Ich habe sie schon mal im Gottesdienst erzählt. Aber als ich angekommen bin, hatte ich irgendwie Schwierigkeiten mit dem Bein. Und habe dann gesagt, ja, vielleicht irgendwie saß halt zu lang und wird schon ein bisschen, ne, und bin dann viel rumgelaufen. Und irgendwie nach ein paar Tagen habe ich gedacht, boah, ich muss mal mit meinen Freunden drüber reden. Sagte, ey, ich habe irgendwie so einen Schmerz hier in der Wade und ich weiß nicht, was das ist. Und dann guckt mich mein Freund an und sagte, das ist bestimmt Thrombose. Und für mich war so, okay, Thrombose nie gehört, keine Ahnung. Erstmal gegoogelt, was Thrombose ist. Schlechte Idee, okay? Also wenn du irgendwie Krankheiten googelst, ganz schlecht. Und dann habe ich das nächste gemacht, was du auch nicht tun solltest. Symptome von Thrombose. Und ich lag abends im Bett, habe mir das durchgelesen und habe gedacht, Mist, das habe ich alles. Das habe ich alles. Das ist eine Thrombose. Und dann habe ich gedacht, okay, ich bin in Australien. Hey, hier ins Krankenhaus gehen, viel zu teuer. Nee, nee, ich schaff's irgendwie nach Hause. Und habe dann gedacht, gut, ich setze mich in den Flieger, bin zu Hause und wirklich, ich habe gespürt, wie dieser Blutfropf Richtung meines Herzens gewandert ist. Und ich habe gedacht, okay, wenn ich hier sterbe, Jesus, vergib mir all meine Schuld und nimm mich auf zu dir. Und ich habe wirklich Panik geschoben. Ich bin in Deutschland gelandet, habe mein Telefon genommen und habe gesagt, Schatz, ich habe Thrombose. Ich fahre direkt ins Krankenhaus. Und ich bin ins Krankenhaus gefahren, hab gesagt, ey, ich bin gerade Flug und so weiter und Thrombose und so. Und dann haben die Ärzte mich genommen, haben durchgecheckt und haben gesagt, wir finden nichts. Ich hab gesagt, das kann nicht sein, ich spüre das volle Kanne. Ich habe Thrombose, irgendwie ihre Instrumente sind kaputt. Dann haben gesagt, ja, wir finden nichts, wir können wieder nach Hause fahren. Wie, ich kann nach Hause fahren? Ich bin nach Hause, habe mich auf die Couch da gelegt und habe gesagt, hey, ich krepiere. Und wirklich, meine Beine haben angefangen zu zucken. Und ich war so fertig. Und ich bin keine Heulsuse, okay? Vielleicht bin ich Hypochonder, aber keine Heulsuse. Aber ich war so fertig, ich habe angefangen zu heulen. Meine Frau so, was mache ich jetzt mit dem? Die Beine zucken und der heult. Ich rufe den Krankenwagen ist gekommen, abgeholt, eine Nachbarin, oh nein, was ist mit dem Stefan los? Krankenwagen, nimm mich mit, nimm ins Krankenhaus, checken mich komplett durch, alles durchgecheckt. Wir finden nichts. Das kann nicht sein, ich spüre das. Und im Endeffekt, was sie gefunden haben, im Endeffekt war es ein eingeklemmter Nerv hinten im Rücken. Aber all das, was angefangen hat, war Thrombose. Und ich war gefangen, habe das alles so gespürt, als ob es wahr ist. Und wenn du dich irgendwie wiederfindest und denkst, so ja, das kenne ich, dass dein Kopf manchmal echt Tricks mit dir spielt, dann möchte ich dich ermutigen, Jesus Christus ist gekommen, damit wir in Freiheit leben. Lass uns mal ins Wort Gottes reinschauen. Johannes Evangelium Kapitel 8, Abvers 31, da heißt es, Jesus sagte zu den Menschen, die nun an ihn glaubten, wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, seid ihr wirklich meine Jünger. Mit anderen Worten, du kannst Christsein so definieren, wie du willst. Wenn es nicht das ist, wie es Jesus definiert, ist es nicht die Nachfolge von Jesus, auch wenn es sich bequem oder leicht anfühlt. Und dann gibt er und sein Einblick und sagt, wie Jesus es definiert. Er sagt, wer sich nach Gottes Wort richtet. Und dann gibt er uns einen Einblick, was wir dann erleben werden, wenn wir Jesus Christus richtig nachfolgen und seinem Wort nachfolgen, wird Folgendes in unserem Leben passieren. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Aber wir sind doch Nachkommen Abrahams, sagten sie. Mit anderen Worten, wir gehen doch in die Kirche für Düsseldorf. Wir sind doch frei. Was erzählst du hier? Und die Pharisäer erzählen weiter: Wir sind nie Sklaven von irgendjemandem gewesen. Warum redest du dann von Freimachen? Was meinst du damit? Aber was sie tun, ist genau das Gleiche, was viele von uns machen. Sie verleugnen ihre Probleme. Ich habe das alles im Griff, gar kein Problem. Nein, diese Sache hat dich im Griff. Einige fühlen sich sogar auf die Füße getreten. Ey, wie kannst du sagen, und Freiheit, ich bin frei. Und wir lesen weiter. Jesus erwidert, Vers 34. Ich versichere euch, jeder, der sündigt, und was hier beschrieben ist, dieses Wort sündigen, bedeutet eine kontinuierliche Tat. Etwas, das du immer wieder tust und nicht aus deinem Leben bekommst. Jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave ist kein Familienmitglied. Das bedeutet, du empfängst nicht all das, was eigentlich Gott für dein Leben geplant hat. Gott hat so viel mehr für dein Leben geplant. Ein Sohn dagegen gehört für immer zur Familie. Nur dann, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Und ich finde es so interessant, was Jesus hier anfängt zu beschreiben, ist der Kampf, den wir immer wieder erleben, der Kampf mit der Sünde, mit dem wir alle zu tun haben. Denn viele von uns haben Angewohnheiten, Abhängigkeiten oder Einstellungen oder Emotionen, die unser Leben dominieren. Und es ist an der Zeit, dass es zu einem Ende kommt. Ich werde als erstes über einige Lügen sprechen und uns aufzeigen, wie wir effektiv gute Entscheidungen treffen können in unserem Leben, um aus diesen Lügen herauszukommen. Und wenn du dich fragst, hey, boah, bin ich irgendwie der Einzige, der irgendwie mit der Sünde zu kämpfen hat, mit schlechten Angewohnheiten zu kämpfen hat? Ich habe gute Nachrichten. Wir lesen etwas vom Apostel Paulus, der 2/3 des Neuen Testamentes geschrieben hat. Und Apostel Paulus sagt Folgendes. Er beschreibt, vielleicht würdest du dich genauso beschreiben, Römer 7, Vers 15. Ich begreife mich selbst nicht. Denn ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist. Mit anderen Worten, hey, ich möchte vom Herzen Gott nachfolgen. Ich möchte das Gute, ich möchte in Freiheit leben. Und deswegen mit der Predigt, ich möchte nicht deine Motivation oder deine Intention in Frage stellen, sondern euch aufstellen, da gibt es einen inneren Kampf, den wir zu kämpfen haben. Ich begreife mich selbst nicht, ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist und tue es doch nicht. Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich hasse. Und dann geht's weiter. Es ist anscheinend wie ein inneres Gesetz in meinem Leben, dass ich, wenn ich das Gute will, unweigerlich das Böse tue. Ich liebe Gottes Gesetz von ganzem Herzen. Doch in mir wirkt ein anderes Gesetz, das gegen meine Vernunft kämpft. Dieses Gesetz gewinnt die Oberhand und macht mich zum Sklaven der Sünde, die immer noch in mir ist. Einige haben noch nie gehört, dass man Christ sein kann und trotzdem mit Sünde und Schuld zu kämpfen hat. Sprichwörtlich ist es eine Gesetzmäßigkeit, sagt Paulus hier, eine geistliche Kraft, die wirkt, in deinen Gedanken wirkt. Du glaubst, du hast Thrombose und wirst davon gequält. Du kannst Nächte nicht durchschlafen wegen den Dingen, die dir Angst machen. Und Paulus' Reaktion ist wie unsere. Vers 24. Was bin ich doch für ein elender Mensch? Statt dagegen anzukämpfen, sind wir irgendwie in Mitleid versunken. Ich armer Mensch, das ist einfach so. Ich bin halt einfach davon gequält. Meine Eltern waren so. Oder ich habe es ja verdient. War ja klar, dass mir so etwas passiert. Wer wird mich von diesem Leben befreien, sagt Paulus, das von Sünde beherrscht wird? Gott sei Dank, Jesus Christus, unser Herr. Und das ist die gute Botschaft. Jesus Christus möchte uns Freiheit schenken. Ich glaube, dass es viele verschiedene Schritte und Möglichkeiten gibt, frei von Sünde und Schuld aus der Vergangenheit zu werden. In unserer Kirche tun wir immer wieder unser Bestes, praktische Schritte euch aufzuzeigen, Möglichkeiten aufzuzeigen. Es ist ein Prozess, es sind konkrete Schritte, die du gehen kannst, damit mehr Freiheit in dein Leben kommt. Denk nicht, dass es einfach ein Knopfdruck ist und alles ist perfekt. Einmal in den Gottesdienst gegangen und pop, schon läuft mein Leben. Nimm dir die nächsten 12 Monate Zeit, nimm dir 2025 Zeit und geh jeden einzelnen Schritt, Jesus Christus nachzufolgen mit allem, was du bist und hast. Was hast du zu verlieren? Ich sag, was du zu verlieren hast. Diese eine Sache, die dich immer quält, diese eine Sache, die du irgendwie nicht aus deinem Leben rausbekommst, die wird rauskommen, wenn du Jesus Christus mit deinem ganzen Leben nachfolgst. Denn ich bin entschieden, in Freiheit zu leben in 2025. Und ich möchte euch heute Morgen aufzeigen, von vielen Dingen, die du tun kannst, eine konkrete Sache, die ungemein Kraft hat und Freiheit in dein Leben bringen kann. Und diese eine Sache wird uns aufgezeigt in Sprüche 28, Vers 13. Da heißt es, wer seine Sünde verheimlicht, das heißt, wer sagt, ich weiß, es ist da, aber ich kriege das schon alleine hin, dem wird es nicht gut gehen. Aber wenn er sie bekennt und davon lässt, wird er Barmherzigkeit finden. Und das Wort, was ich so hervorheben möchte, das Wort bekennen. Bekennen bedeutet, ich werde es nicht länger geheim halten. Ich werde es Gott und anderen Menschen bekennen. Denn ich bin überzeugt, wenn du wirkliche Freiheit in deinem Leben haben möchtest, brauchst du zwei Orte, sollst du an zwei Orten gehen und bekennen. Der erste Ort, wo du bekennen solltest, um Freiheit zu bekommen, ist bei Gott. 1. Johannes 1, Vers 9. Doch wenn wir ihm, Gott, unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Das ist das wirklich letzte Krümel von dem Dreck kommt raus, was sich gebunden hält. Und das Wort Sünde ist Zielverfehlung. Es bedeutet also alles, was nicht richtig ist, was sich davon abhält, das Ziel und Gottes Bestes für ein Leben zu erreichen. Diese Dinge sollen wir bekennen. Aber das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt und der zweite Ort wird uns gezeigt in Jakobus 5, Vers 16. Denn wir sollten nicht nur bei Gott bekennen, sondern wir sollten auch bei anderen Menschen bekennen. Wir lesen dort, bekennt einander eure Schuld. Also jemand anderen in unser Leben einladen und betet füreinander. Es handelt sich nicht also um irgendeine Person, sondern es handelt sich um einen Christen, dem ich das bekenne, der dann für mich beten kann, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten hat große Macht und kann viel bewirken. Wir können es wie folgt merken. Wir gehen zu Gott für Vergebung, denn nur Gott kann uns vergeben. Und wir gehen zu anderen Christen für Heilung. Und für einige war der Plan bisher immer Schritt 1. Jedes Mal, wenn du versagt hast, jedes Mal, wenn es wieder passiert hat, dann bist du zu Gott gegangen und sagst, Gott, bitte vergib mir und ich werde es nie wieder tun. Ich verspreche dir, von jetzt werde ich anders leben. Und Gott ist so gnädig und so geduldig, dass er dir 1 Milliarde Mal vergeben wird. Und dir 1 Milliarde Mal einen Neustart schenken wird. Aber nur weil du Gott um Vergebung gebeten hast, bedeutet das noch lange nicht, dass du es nie wieder tust. Lass mich wie folgt sagen, der erste Schritt setzt sich damit auseinander, was du getan hast, aber der zweite Schritt stellt sicher, dass du es nie wieder tust. Und den zweiten Schritt möchte ich euch heute nochmal ganz neu in euer Leben positionieren, denn wir sollten zu Gott gehen und sagen, Gott, es tut mir von Herzen leid, aber dann sollten wir zur anderen Person gehen und sagen, kann ich dir sagen, womit ich zu kämpfen habe? Und ich brauche deine Unterstützung, um davon freizukommen. Und die Bibel sagt, dass die Menschen, die sich entschieden haben, das zu tun, werden nicht nur Vergebung erleben, sondern auch Heilung und dadurch Freiheit. Das heißt, es wird nicht länger Teil deines Lebens sein. Und deswegen ist unsere Kirche eine Kirche aus Kleingruppen und nicht mit Kleingruppen. Im letzten Jahr sind fast 80 neue Leute Teil der Kirche für Düsseldorf geworden. Und deswegen möchte ich das nochmal ganz kurz erklären, wie unsere Kirche aufgebaut hat. Der Sonntag ist nicht, wer wir als Kirche sind. Unsere Kirche ist nicht 120, 140, 150 Personen groß, sondern unsere Kirche ist 13 Mal groß und zwar klein in den Kleingruppen und jeder kann entscheiden, in welcher Kleingruppe er dabei sein möchte. Es gibt verschiedene Kleingruppen, Interessensgruppen wie die Volleyballgruppe, es gibt Ehevorbereitungsgruppen, Bible Study, Glaubenskurs, den Alpha-Kurs, verschiedene Gruppen, aber jede Gruppe hat gemeinsame Elemente wie Gebet, Gemeinschaft, Austausch. Wir haben 3 Trimester, das jetzige Trimester geht bis April. Und ich möchte dich ermutigen, dieses Jahr eine Entscheidung zu treffen, nicht länger nur in die Kirche zu gehen, sondern zu entscheiden, ich lade eine Gruppe von Menschen in mein Leben ein und ich werde Freundschaften bauen, die so sicher sind, dass ich die Offenheit habe, ihnen zu erzählen, was in meinem Leben wirklich passiert. Nicht jeder sollte es wissen, aber ich brauche Menschen in meinem Leben, denen ich es teilen kann. Denn ich möchte Rechenschaft geben für mein Leben. Jeder weiß, dass es besser klappt, Dinge zu verändern, wenn man andere Menschen involviert. Wenn du versuchst, regelmäßig zum Sport zu gehen, hey, verabrede dich mit jemandem, weil dann weißt du, okay, ich muss gehen, weil der wartet auf mich. Wir alle wissen, Lebensveränderung geschieht im Kontext von Beziehungen. Und wir haben eine Gruppe, die heißt Keys to Freedom. Und diese Keys to Freedom Gruppe, dieser Kurs nimmt dich mit auf eine Reise, Dinge loszulassen, die irgendwie sich in dein Herz und deine Seele geheftet haben und du sie mit durchs Leben schleppst. Und ich möchte jeden, der Teil unserer Kirche ist, ermutigen, mindestens einmal auf jeden Fall im Leben den Keys to Freedom besucht zu haben. Denn wir wünschen uns für dein Leben, dass du Freiheit erlebst und dass Freiheit reinkommt. Entscheide dich, dies ist das Jahr, in dem ich in Freiheit leben werde. Keys to Freedom hat, glaube ich, letzte Woche angefangen. Also wenn du mit dabei sein möchtest, wenn du merkst, hey, das ist was, ich möchte mehr Freiheit, dann melde dich auf jeden Fall noch die nächsten Tage an und sag, hey, ich möchte gerne beim Keys to Freedom dabei sein, einfach Dinge loswerden. Und wenn du keine Gruppe gefunden hast oder schon länger Teil einer Gruppe bist, dann möchte ich dich herausfordern, vielleicht ist es an der Zeit, selber eine Gruppe zu starten. Und wenn du das bist, komm gerne auf mich oder das Connect-Team auf uns zu und lass uns wissen, hey, ich möchte eine Kleingruppe starten, das wäre der Hammer. Es ist nicht schwer, Gastgeber einer Kleingruppe zu sein. Du kannst dein Wohnzimmer öffnen, du kannst dich irgendwo in einem Café oder im Park treffen. Du kannst dir aussuchen, was für ein Thema du machen möchtest. Wir haben ausgearbeitete Themen vorbereitet, durch die du einfach gehen kannst. Denn ich bin von ganzem Herzen überzeugt, wenn du wirklich Lebensveränderung in deinem Leben dir wünschst, dann passiert es nur durch Beziehungen. Als erstes in der Beziehung zu Gott und als zweites in einer Beziehung zu anderen Menschen. Ich habe vor 2 Wochen über eine Dokumentation gesprochen, die ich geschaut habe, und zwar die Dokumentation über die blauen Zonen. Die blauen Zonen sind Regionen in der Welt, in denen Menschen besonders alt werden und überdurchschnittlich viele 100-Jährige leben. Es sind insgesamt 5 Gegenden auf der Welt, und der Begriff wurde von dem Autor und Forscher Dan Büttner geprägt, der diese Zonen erforscht hat und herausgefunden hat, was diese Langlebigkeit begünstigt. Und wie ich vor 2 Wochen erzählt habe, war einer der Gründe, die er herausgefunden hat für ein langes Leben, war ein aktives Glaubensleben und die regelmäßige Teilnahme am Gottesdienst. Diese Menschen sind nicht Gelegenheitsgläubige, sondern sie nehmen ihren Glauben ernst. Das heißt, wenn du regelmäßig in die Kirche kommst, du wirst länger leben. Gute Voraussetzungen. Und ein weiterer Punkt war, und das fand ich interessant, starke soziale Bindungen. Mit anderen Worten, sie hatten eine Kleingruppe in ihrem Leben. Warum ist Gemeinschaft so wichtig? In dem Bericht heißt es, weil deine Gruppenzugehörigkeit ansteckend ist. Die Angewohnheiten deiner Gruppe wirst du auch haben. Wenn deine Freunde gesund sind, wirst du gesunder. Wenn sie abhängig sind, stehen die Chancen gut, dass du auch abhängig wirst. Es zeigt, wie wichtig es ist, mit welchen Menschen wir uns umgeben. Starke soziale Verbindungen geben emotionalen Halt und reduzieren Stress. Du solltest bewusst darauf achten, mit wem du Zeit verbringst. Warum sind Kleingruppen so wichtig? Ich glaube, Kleingruppen sind so wichtig, weil es Lebensveränderung in unser Leben hineinbringt. Und ich glaube, dass Gott viel mehr in uns tun möchte und viel mehr zeigen möchte, wenn wir uns unterwegs sind in diesem Jahr, nicht nur alleine mit Gott, sondern mit anderen Menschen uns auf den Weg machen. Und ich möchte euch das verdeutlichen mit einem Bild, was ich immer in unserem Next Steps-Treffen bringe, und zwar das Johari-Fenster. Das Johari-Fenster ist ein Modell aus der Psychologie, das vom Sozialpsychologen Joseph Luft und Harry Ingham 1955 schon entwickelt wurde, und es dient dazu, die Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung eines Menschen zu analysieren und zu verbessern. Und der Name Johari, das hört sich ein bisschen spooky an, aber es ist eigentlich nur die beiden Vornamen. Der eine heißt ja Joseph und der andere Harry, also haben sie Johari draus gemacht, sehr kreativ. Aber es spricht von 4 Bereichen, und jeder Mensch hat diese 4 Bereiche in seinem Leben. Der erste Bereich ist die Arena. Das ist der Bereich, von dem du weißt und andere wissen. Das ist dein öffentliches Leben. Es ist der Teil, der bekannt ist, von dem du bewusst anderen Leuten erlaubst, es zu sehen. Das Problem ist nur, deine Arena ist nicht dein wahres Ich. Man könnte auch sagen, du bist nach außen größer, als du vielleicht innerlich bist. Und für viele würde folgendes Statement stimmen: Ihr arbeitet hart daran, dieses öffentliche Image aufrechtzuerhalten. Und das ist anstrengend. Und das brennt aus, immer wieder glücklich nach außen zu spielen und das Lächeln aufzusetzen, wenn du in den Gottesdienst kommst, oder auf Insta mal wieder ein Bild zu posten, damit alle sehen, wie glücklich und zufrieden du in deinem Leben bist. Aber das brennt einfach nur aus. Jesus hat diesen Punkt adressiert bei Menschen der damaligen Zeit, die nach außen ein Bild gezeigt haben, dass sie gute religiöse Menschen sind. Ich bin ja ein guter Christ, gehe jeden Sonntag in den Gottesdienst. Matthäus 23, Vers 5. Alles, was sie tun, tun sie nur, um die Leute zu beeindrucken. Sie machen ihre Gebetsriemen besonders breit und die Quasten ihrer Gewänder besonders lang. Diese Gebetsriemen waren an den Armen und um die Stirn gebunden, und sie hatten so Kästchen dabei. Diese Kästchen waren auf der Stirn und waren an den Armen und sollte zeigen, in diesen Kästchen waren Ausschnitte von Pergamentrollen, von der Tora, dass sie zeigen, hey, ich folge ja dem Wort Gottes. Ich habe das Wort Gottes hier bei mir. Aber das Problem war, das Wort Gottes war hier und an dem Arm, aber das Wort Gottes war nicht in ihrem Herzen drin. Matthäus 23, Vers 27. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr seid wie weiß getünchte Gräber. Von außen sehen sie schön aus, innen aber sind sie voll von toten Gebeinen und von Unreinheit aller Art. Das heißt, du bist innerlich tot oder versuchst, nach außen hübsch auszusehen. Wenn das dich beschreibt, möchte ich dich ermutigen, dich heute zu entscheiden. Es ist Zeit, in Freiheit zu leben. Der zweite Bereich ist die Maske. Jeder von uns trägt Masken. Denn es gibt bei jedem von uns Dinge, die wir nicht jedem zeigen, was auch gut ist. Aber die wichtigste Frage ist, bin ich der Einzige, der davon weiß? Denn der Bereich der Maske ist der Bereich, von dem ich weiß, aber du nichts weißt. Gesunde Menschen achten darauf, dass mindestens eine andere Person davon weiß. Menschen, die du vertraust und die du liebst, sodass du den Mut hast, Masken fallen zu lassen und sagen kannst, hey, darf ich dir sagen, womit ich diese Woche zu kämpfen hatte? Es gibt ein Zitat, das diesen Punkt unterstreicht. Und zwar, ich werde immer so krank bleiben wie meine Geheimnisse. Ich werde immer so krank bleiben wie meine Geheimnisse. Wenn du wirklich Freiheit in deinem Leben dir wünschst, es ist Zeit, Licht reinscheinen zu lassen. Ich wünsche mir, dass das in dein Herz reingeht. Vielleicht denkst du aber, ey, ich kämpfe schon so lange damit. Hey, aber deswegen ist es Zeit, sich zu entscheiden. Ja, ich möchte in Freiheit leben. Ich möchte mich nicht länger davon dominieren lassen. Der Psalmist drückt es wie folgt aus. Psalm 32, Vers 3. Als ich mich weigerte, meine Schuld zu bekennen, war ich schwach und elend, dass ich den ganzen Tag nur noch stöhnen und jammern konnte. Und vielleicht geht es dir genauso. Du kämpfst mit dieser einen Sache und irgendwie zieht es dich ständig runter. Du hast mit Depressionen zu kämpfen, weil du denkst, ich kann das niemandem erzählen. Das wird gar keiner verstehen. Und wenn die das mitbekommen, was werden die da von mir denken? Aber das hält dich selber in diesem Teufelskreis gefangen und du kommst nicht in die Freiheit rein, die Gott eigentlich für dich wünscht. Der Psalmist geht dann weiter. Er sagt, dann endlich bekannte ich dir meine Sünde. Meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn all meine Vergehen bekennen. Und du, ja, du befreitest mich von der Last meiner Sünde. Und wenn man im Psalm weiterliest, merkt man, was für eine Freude, was für eine Freiheit in sein Leben hineingekommen ist. Was für eine Erleichterung. Vielleicht sagst du, hey Stefan, du weißt gar nicht, womit ich zu kämpfen habe. Du weißt gar nicht, was für Abhängigkeiten da sind. Niemand weiß von meinen Wutausbrüchen und was für ein Freak ich manchmal bin oder was für schlechte Entscheidungen ich treffe. Und wenn ich das sagen würde, hey, die würden nur schlecht von mir denken. Aber ich liebe das, was C.S. Lewis sagt, weil das ist nicht die Wahrheit. C.S. Lewis sagt Folgendes, weißt du, was passieren wird, wenn du anfängst, dein Leben zu öffnen, vertrauensvollen Menschen gegenüber? C.S. Lewis drückt es wie folgt aus. Freundschaft entsteht in dem Moment, in dem eine Person zu einer anderen sagt, was? Du auch? Und an dem Punkt erleben wir die Schönheit, was es bedeutet, gemeinsam Jesus Christus nachzufolgen. Das Rückgrat unserer Kirche ist nicht eine tolle Predigt oder ein toller Lobpreis oder wie viele Campusse wir haben. Das Rückgrat einer gesunden Kirche und dieser Kirche sind unsere Kleingruppen. Dass wir vertrauensvolle Beziehungen zu anderen Menschen leben, die uns zur Rechenschaft bringen, die uns geistig wachsen lassen, die uns unterstützen, die uns ermutigen und mit uns beten, dass du nicht hoffen kannst, hoffentlich geht der Stefan dran, hoffentlich betet mein Pastor für dich, sondern ich habe Leute nah in meinem Umfeld. Wir sagen immer, nicht jeder muss jeden kennen, aber jeder sollte jemanden kennen, wo ich mein Herz öffnen kann, wo ich sagen kann, hey, bete für mich. Aber vielleicht denkst du, hey, das brauche ich nicht. Meine Mama betet für mich. Ja, aber ich weiß nicht, ob deine Mama weiß, was du gestern Abend gemacht hast. Paulus hatte so Menschen in seinem Leben, die für ihn und mit ihm gebetet haben und für die Kirche gebetet haben. Und eine dieser Personen war Epaphras. Vielleicht habt ihr noch nie von diesem Namen gehört, obwohl in der Bibel steht, Epaphras, Hammertyp. Wir lesen im Kolosser 4, Vers 12 das folgende. Epaphras, der aus eurer Stadt kommt, ein Diener von Jesus Christus ist, lässt euch grüßen. In seinen Gebeten kämpft er ständig für euch, damit ihr stark seid und ganz und gar den Willen Gottes erkennen und auch danach handelt. Wir brauchen so Leute, die für uns beten, dass wir stark im Glauben bleiben, dass wir nach vorne gehen mit Christus. Hast du so Leute in deinem Leben, die für dich beten, die mit dir kämpfen? Das macht einen riesengroßen Unterschied. Wir brauchen Epaphras-Leute in unserem Leben. Wir brauchen eine Kleingruppe, wo wir sagen können, hey, kann ich dich nächste Woche anrufen? Ich brauche einfach jemanden, mit dem ich beten kann. Oder dass du sagst, hey, ich bin nächste Woche auf Geschäftsreise und jedes Mal, wenn ich abends, nachts allein in diesem Hotelzimmer bin, dreht mein Kopf am Rad und ich kriege die bescheuertsten Gedanken. Und meistens lande ich dann irgendwo unten an der Bar und ziehe mir einfach zu viel rein und schieße mich ab. Und ich möchte es nicht. Wann soll ich dich anrufen? Dienstagabend, 21 Uhr. Du kannst dich auf mich verlassen. Ich rufe an. Wir brauchen so Leute in unserem Leben. Das ist total wichtig. Und vielleicht kann die Band nach vorne kommen. Der dritte Bereich sind die blinden Flecken. Ich weiß es nicht, aber du weißt es. Der dritte Bereich ist, jeder von uns hat blinde Flecken. Jeder von uns hat Bereiche, die wir selber nicht sehen, aber alle anderen sehen das. Wahre Freunde lassen einen nicht hängen. Wenn meine Hose noch offen ist, wenn ich Spinat noch zwischen den Zähnen habe, ey, bitte sag's mir. Wenn ich Mundgeruch habe, sag, ey, Stefan, hier ist ein Bonbon für dich. Ey, wahre Freunde lassen einen nicht hängen. Die Bibel drückt es wie folgt aus, Sprüche 27, Vers 6. Ein Freund meint es ehrlich, auch wenn er einen wehtut. Aber die überschwänglichen Küsse eines Freundes sind verlogen. Ey, wir tendieren zu Komplimenten. Ich liebe das, wenn meine Frau sagt, boah, siehst du aber gut aus. Ah, Hammer. Und ich liebe das überhaupt nicht, sondern ich reg mich auf, wenn du sagst, hey, geh mal kurz Zähne putzen. Ich hasse das. Aber auf der anderen Seite bin ich dankbar dafür, dass sie ehrlich ist. Und so Leute brauchen wir in unserem Leben. Hebräer 3, Vers 12 und 13. Achtet deshalb darauf, liebe Freunde, dass eure Herzen nicht böse und ungläubig sind und ihr euch damit vom lebendigen Gott abwendet. Ermutigt einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit keiner von euch von der Sünde überlistet wird und hart wird gegen Gott. Ich kann deine Probleme vielleicht nicht lösen, aber ich verspreche dir, dass ich dich damit nicht alleine lasse. Der andere ist nicht dafür da, deine Probleme zu lösen. Zähne putzen musst du selber. Die Hose zumachen musst du selber. Aber es ist gut, Leute zu haben, die uns nicht alleine lassen. Und ich glaube, die beste Entscheidung, die du in 2025 treffen kannst, ist, dass du andere Leute in dein Leben einlädst und ihnen die Erlaubnis gibst, dir die Wahrheit zu sagen. Der letzte Bereich ist das Potenzial. Dieser Bereich, den kennst du noch nicht und die anderen auch nicht, aber Gott kennt es. Und sein Plan ist, dass du dein Potenzial entdeckst, während du mit anderen unterwegs bist und im Glauben wächst. Die Bibel drückt es wie folgt aus, wenn du mit einem anderen Christen gemeinsam unterwegs bist, dann wird das Folgende passieren, Sprüche 27, Vers 17. Eisen schärft Eisen. Ebenso schärft ein Mensch einen anderen. Was wird passieren, wenn wir gemeinsam unterwegs sind? Wir werden besser werden. Wir werden wachsen, wir werden nach vorne gehen. Und am Schlussstrich können wir sagen, gemeinsam sind wir besser. Gemeinsam sind wir besser. Wenn du in Freiheit leben möchtest, und ich glaube, dass jeder von uns sich Freiheit wünscht, müssen wir uns verletzlich machen, unser Leben öffnen. Und ich weiß, gerade für uns Männer ist es ungemein schwer. Aber finde jemanden. Ich möchte für uns beten. Und dieses Gebet ist vielleicht ein bisschen aggressiver als sonst, vielleicht ein bisschen herausfordernder als sonst. Und ey, wenn es nicht für dich ist, entspann dich, lehn dich zurück und lass es einfach an dir vorbeiziehen. Aber wenn du merkst, irgendwie, die Predigt hat zu mir gesprochen und ich weiß, da sind Bereiche in meinem Leben, wo ich mir Freiheit wünsche, wo Lebensveränderung geschehen muss, dann möchte ich gerne für dich beten und möchte einfach so reinsprechen, dass die Freiheit Gottes in dein Leben hineinkommen. Vielleicht können wir einen Augenblick die Augen schließen, um ein bisschen Privatsphäre zu schaffen. Aber wenn du hier bist und sagst, wenn du offen bist, einfach ein Gebet von deinem Pastor zu empfangen, öffne einfach die Hände als Zeichen, ja, ich möchte diese Freiheit empfangen und ich möchte diesen Segen empfangen. Vater, ich bete für jeden einzelnen von diesen wunderbaren Menschen. Und im Namen von Jesus Christus binde ich Depressionen, ich binde jede Angst, alle Sorgen, alle schlaflosen Nächte, alle, die gequält wurden in ihrer Seele. Und ich bete im Namen von Jesus für Freiheit in ihren Gedanken und in ihren Gefühlen. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt gerade neu kommst und jeden Einzelnen, der das empfangen möchte, neu erfüllst von Kopf bis Fuß. Gott, du bist gekommen und du hast uns deinen Heiligen Geist geschenkt, dass wir Freiheit erleben. Du hast uns einen Geist gegeben, nicht einen Geist der Angst, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der erlösten Gedanken. Gott, ich bete für all die mit Abhängigkeiten zu kämpfen haben, sei es Alkohol, Drogen, Pornografie. Gott, ich bete, dass sie Freiheit erleben, dass sie freigesetzt sind im Namen von Jesus. Ich binde, ich löse jede Art von Bindung, die sie immer wieder zurückhalten. Und ich spreche über sie aus, dass das Jahr 2025 ein Jahr der Freiheit sein wird im Namen von Jesus. Ich danke dir, dass du sagst, siehe, ich mache alles neu. Und dieses Neue möchte ich freisetzen im Namen von Jesus. Auch da, wo Menschen mit Jähzorn, Bitterkeit, Unvergebenheit, Eifersucht im Herzen zu kämpfen haben, bekenne ich, dass dieser Geist keine Macht mehr über sie hat. Ich spreche auch Freiheit aus über Materialismus, Egoismus und jeder Fluch über unserem Leben ist gebrochen. Da, wo Menschen schlechte Dinge über unserem Leben ausgesprochen, bekannt haben, jedes negative Wort, sei es von Verwandten, sei es von dem Trainer oder sei es vom Lehrer, Gott, ich bete, dass jedes Wort, jeder Fluch gebrochen ist und jetzt Heilung in Herzen und Gedanken reinkommen. Im Namen von Jesus Christus. Ich spreche die Wahrheit deines Wortes aus. Wen der Sohn frei macht, der ist wahrhaftig frei. Und so danke ich dir für Freiheit im Namen von Jesus. Amen. 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 Und ich möchte den Gottesdienst nicht schließen, ohne eine Einladung auszusprechen. Wenn du Jesus Christus nicht kennst oder du merkst, hey, heute Morgen ist ein Punkt, mein Leben mit Gott in Ordnung zu bringen, dann möchte ich dich einladen, ein kurzes Gebet zu sprechen und das bewusst zu machen. Wir haben gehört, hey, heute Morgen, Gott ist ein Gentleman. Er steht vor deiner Herzenstür und klopft an und sagt, hey, ich möchte Gemeinschaft mit dir. Wenn du das bist, bete dieses Gebet von ganzem Herzen mit einem simplen Gebet. Ich werde die Worte vorsprechen und vielleicht können wir als ganze Kirche dieses Gebet gemeinsam sprechen. Sag, Jesus, danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Für all meine Schuld. Aus der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Meine Schuld ist vergeben und das empfange ich für mich. Vergib mir, dass ich ohne dich gelebt habe. Heute lade ich dich in mein Leben ein. Sei mein Herr und sei mein Retter. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ab heute folge ich dir nach für den Rest meines Lebens. Amen. Amen. Ich lade euch ein, dass wir gemeinsam aufstehen, wenn du dieses Gebet gesprochen hast, vielleicht kann das Gebetsteam Richtung Kreuz kommen. Wenn du das Gebet das erste Mal gesprochen hast, dann komm gerne zum Kreuz und lass für dich beten. Und wenn du merkst, hey, ich habe Dinge, bin am Struggle mit Dingen und wünsche mir mehr Freiheit und ich wünsche mir, dass einfach jemand kurz für mich betet und mich segnet für das Jahr 2025, komm zum Kreuz und vielleicht können einige vom Gebetsteam, Doris, Sandra, Marina, vielleicht einmal zum Kreuz kommen. Und wir wollen gerne für euch beten und segnen, dass ihr das erlebt und in Kraft leben könnt. Ich bin entschieden, in 2025 in Freiheit zu leben. Nicht mehr zurück, nach vorne mit Jesus. Und das wollen wir auch ausdrücken mit den nächsten Liedern. Ich lade euch ein, dass wir uns einfach ausstrecken zu Gott. Nimm die Einladung an, lass für dich beten, lass dich segnen. Lass uns gemeinsam Gott anbeten.